Umwelt aktuell.
Natur, Technik und Wissenschaft.
Rund 12 Tonnen CO2 bläst jeder von uns in die Atmosphäre pro Jahr und trägt damit zur Klimaerwärmung bei. 12 Tonnen, das ist etwa 10-mal so viel, wie eine ausgewogene Klimabilanz gerade noch erlauben würde. Die internationale Politik klammert sich gemeinsam mit der Wirtschaft nach wie vor an nicht mehr tragfähige Systeme und versucht zu beschwichtigen. Diese Systeme werden über kurz oder lang zusammenbrechen oder wir müssen sie umbauen, sagt der bekannte deutsche Umweltökonom Nico Pech bei der Abschlussveranstaltung des Klimaforschungsprojekts Paris-Vorderwald hier bei uns im ORF-Landestudio Vorarlberg. Klimaschutz ist nicht Umweltschutz, sondern Menschenschutz. Schaffen wir es nicht, die Erderwärmung auf das Paris-Ziel von 1,5 Grad Celsius zu reduzieren, dann wird das massive soziale und gesellschaftliche Auswirkungen haben. Und dennoch, momentan verhalten sich viele von uns wie damals im Mittelalter beim Ablasshandel, sagt Nico Pech.
Der Ablasshandel beruhte letzten Endes darauf, dass moralische und damit auch psychische Gleichgewicht eines Menschen herzustellen, dem von der Kirche mitgeteilt wurde, dass er oder sie ein Sünder oder eine Sünderin ist. Und die Kirche hatte die Definition zu halten, konnte sagen, dass diese oder jene kleine Verfehlung eine schwere Sünde ist und dass jetzt was getan werden muss, um die Sünde wieder auszugleichen. Und das hatte dann die Konsequenz, dass wenn jemand im Wirtshaus eine üble Schlägerei angefangen hatte, wo mehrere Leute die Zähne verloren, dass er nicht die Zähne ersetzen musste, um in den Himmel später kommen zu können, sondern Geld vielleicht in eine Holzkiste geworfen hat. Was haben nun Zähne, die ausgeschlagen sind, zu tun mit Geld in einer Kiste? Eigentlich nichts. Oder anstelle des Geldes konnte man eine Pilgerreise nach Rom unternehmen. Und auch das wurde vermerkt als eine kompensatorische, moralisch sozusagen positive Handlung. Könnte also sagen, dass der katholische Ablasshandel auf einer Vorstellung beruhte, die jedes Kind versteht. Eine Balkenwaage, da ist ein Schälchen, da sind die Sünden drin. Und wenn da ganz viele drin sind, muss man in die andere Schale Erleichterungen legen. Nicht? Zum Beispiel Gebete sprechen oder Geld der Kirche geben oder ein Kloster bauen oder eben, im Büßerhemd umherlaufen oder eben in eine Kathedrale pilgern. Heute sieht der Ablasshandel anders aus, nämlich, dass viele Menschen, die eine nicht so besonders gute CO2-Bilanz haben, an bestimmten Stellen, wo es besonders sichtbar ist und wo es auch nach den gesellschaftlichen Konventionen anerkannt ist, eben dann eine moralische Entlastung anstreben. Ich könnte das in einem Satz sagen. Der Vielflieger ertränkt sein schlechtes Gewissen in Bionade. Und der SUV-Fahrer kauft jeden Tag einen Demeter Brühewürfel, um das schlechte Gewissen zu therapieren, was also tatsächlich das SUV-Fahren ausmacht. Die Ebene, auf der wir diesen ökologischen Ablasshandel am prägnantesten vorfinden, das ist eigentlich der Markt für Flugreisen. Wenn ich als Advocatus Diaboli ökonomischer Prägung vor Sie trete und Sie mir 500 Euro in die Hand geben und mich auffordern, damit den maximalen ökologischen Schaden zu verursachen, dann sind das Flugtickets. Sie können mit nichts auf legalem Wege so viel Klimaschaden anrichten wie mit Flugzeugen. Und tatsächlich boomt nichts so in Europa, hat nichts so viele Zuwachsraten wie das, was auf den Märkten für Flugverkehr stattfindet. Wenn wir mit 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr auskommen wollen, ist Fliegen einfach nicht mehr möglich. Außer wir machen folgende Rechnung auf. Wenn ein Mensch 90 Jahre alt wird und hat dann pro Jahr 1 Tonne, dann sind das 90 Tonnen. Dann könnte dieser Mensch vielleicht als Vegetarier auf 15 Quadratmeter Wohnfläche und mit 20 Jahre alten Textilien umherlaufen und könnte das raussparen, was es ihm erlaubt, zweimal in seinem Leben vielleicht einen Flieger zu besteigen. Aber mehr ist nicht drin.
Eine einzige Flugreise nach New York schlägt mit knapp 4 Tonnen Kohlendioxid aufs persönliche Budget, je nach Auslastung des Flugzeugs. Damit wäre dann das Kontingent für 2 Jahre bereits ausgeschöpft, ohne allen anderen Aktivitäten und Anschaffungen, selbstverständlich. Nach Neuseeland sind es rund 13 Tonnen CO2 per Flugzeug. Wenn man das 2-3 Mal macht, dann ist das CO2-Kontingent für ein Menschenleben zur Hälfte aufgebraucht.
Und wir können erkennen, dass jene, die am stärksten in der Öffentlichkeit und auch in der Politik in Erscheinung treten, als die, die sich für Klimaschutz interessieren, die auch harte Forderungen stellen und so weiter, tatsächlich oft ein hohes Flugreisenkontingent haben. Warum? Es sind gut gebildete Menschen, die ein hohes Umweltbewusstsein haben. Aber der gut gebildete Mensch ist auch ein weltoffener Mensch, ein Kosmopolit und jemand, der viel Geld verdient. Und ein hohes Einkommen und nachhaltiges Leben sind nach allen Forschungsergebnissen, die wir diesbezüglich haben, anscheinend nicht vereinbar. Gut. Also, das kleine Zwischenfazit lautet hier: Lebensstile kann man nur im Hinblick auf ihre Klimafreundlichkeit oder Klimakompatibilität bemessen anhand aller CO2-relevanten Aktivitäten. Es nützt auch nichts, vor der Haustür immer mit einem Fahrrad zu fahren und schön vegan zu essen und in der Kommune sich zu engagieren, wenn also die globale Reiseaktivitäten einfach schön rausgehalten werden aus den CO2-Bilanzen, sondern dann wird vielleicht die eine CO2-schädliche Praxis wird regelrecht stabilisiert. Wenn Sie die Logik des Ablasshandels mal von der anderen Seite betrachten, ist es ja so, würde ich nicht Bionade kaufen und nicht den Demeter-Brühewürfel kaufen können, wäre ich mit meinem schlechten Gewissen alleingelassen und was könnte ich dann nur tun? Weniger fliegen. Das heißt, die grüne Wirtschaft produziert gerade das Kompensationsmaterial, das man braucht, um eben, ich sagte es bereits, die kognitive Dissonanz zu therapieren. Es kann also sehr nach hinten losgehen, wenn wir also die falschen Dinge zählen. Das wollte ich Ihnen damit sagen. Und richtig gezählt heißt wirklich CO2, Mengen anzuschauen, warum nennen wir nicht die Dinge beim Wort? Die Natur kennt nur Substanzen und Quantitäten. Und das sind eben chemische Verbindungen wie CO2 oder CO2-Äquivalente.
Eine der Kernbotschaften von Nico Pech, sich nicht in den eigenen Sack lügen, sondern das, was ich an CO2 in die Atmosphäre blase, einmal real zusammenrechnen. Ganz einfach zu machen mit einem CO2-Rechner aus dem Internet.
Da kann man kinderleicht, das ist auch pädagogisch absolut einwandfrei, rausrechnen, wo die dicken Brocken in der Bilanz eines Menschen sind. Und ich sage Ihnen, das sind immer die Flugreisen oder sogar Kreuzfahrten, SUVs, dann kommt Fleisch, der Wohnraum und so weiter. Sie kennen das. Und noch etwas lernen Sie da. Wissen Sie, klar ist es richtig, dass man Forderungen an die Politik stellen muss. Wir leben in einer Demokratie und ich bin froh, dass es so ist. Deswegen habe ich auch Vertrauen in viele Politikerinnen und Politiker. Aber das meiste, was ich tun kann, kann ich auch jetzt tun. Nicht? Es gibt also niemand, der mich zwingt, pro Jahr 100 Kilo Fleisch zu essen. Es war noch nie jemand mit einer Kalaschnikow an meiner Haustür und hat gesagt, wenn du jetzt den SUV nicht kaufst, dann gibt's aber was. Oder wenn du nicht in die Karibik fliegst. Also tun wir mal nicht so, als hätten wir keine Freiheitsgrade. Zum Glück leben wir doch in einer sehr freien Gesellschaft. Nun, wie müsste die Wirtschaft aussehen? Die korrespondiert mit einem Leben auf Basis von 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Jahr. Nun, makroökonomisch betrachtet ist es klar, mit Anfang der industriellen Revolution haben wir die Produktionsmenge irre erhöht, haben dann aber die ökologische Belastungsgrenze durchbrochen und müssen jetzt zurückkehren auf ein Niveau innerhalb der ökologischen Grenzen. Und das wäre eine von der Produktionsseite her betrachtet stabile Wirtschaft. Diese Wirtschaft expandiert nicht mehr. Die Produktion der Güter in einer solchen Wirtschaft würde bezwecken, die Güter zu ersetzen, die kaputt gegangen sind nach Ausschöpfung aller Reparatur- und Nutzungsdauer verlängernden Maßnahmen. Es gibt sogar wunderbare Schuhe, die 20 Jahre halten. Die kommen natürlich aus dem Waldviertel. Die habe ich nicht nur für heute extra angezogen, das können Sie mir glauben. So, zurück auf Start. Was wir brauchen, ist ein 4-stufiges Reduktionsprogramm. Unsere Lebensstile betreffend und damit gleichsam die Wirtschaft betreffend. Zunächst einmal geht es um eine Kultur der Genügsamkeit. Warum? Wenn die Technik, ich wiederhole das nochmal, dabei versagt, unser Leben zu entkoppeln, dann bleibt nur die Möglichkeit, unsere Ansprüche zu senken. Zweitens geht es um eine neue Form der Selbstversorgung. Neu deshalb, weil ich von einer modernen Form der Eigenarbeit und Selbstversorgung spreche. Drittens geht es darum, einen schlafenden Riesen zu wecken. Und das ist die Regionalökonomie. Es hat mir sehr gefallen, was der Bürgermeister heute sagte, als er über die Region oder Gemeinde Vorderwald sprach. Das ist ein schönes Beispiel für die Reaktivierung der regionalen Kräfte. Das müsste natürlich stärker auch im Bereich der Wirtschaft stattfinden. Und dann schließlich wird nach diesen 3 Reduktionsschritten immer noch ein Rest an Industrie vorhanden sein, den wir nicht abbauen können, außer wir wollen zurück in die Steinzeit. Aber ich glaube, das wollen wir alle nicht. Aber wir müssen diesen Rest an Industrie natürlich anpassen. Kommen wir mal auf die Genügsamkeit. Wenn Sie hier mal schauen wollen, wie sich das menschliche Wohlbefinden verändert mit der Zunahme der Konsummöglichkeiten, dann können Sie sofort sehen, dass ohne Konsum natürlich ein glückliches Leben nicht denkbar ist. Machen wir uns da nichts vor. Da hilft auch die radikal ökologischste Wachstums- und Konsumkritik nicht weiter. Wer modern leben will, braucht schon Maschinen, braucht auch die Dinge, die aus Maschinenarbeit resultieren. Ich meine, dieses Jackett habe ich nicht selbst genäht, ja, und dieses Mikrofon nicht selber gebastelt. Alles klar. Was Sie aber auch sehen können, und das ist, wie gesagt, eine Zusammenfassung im Prinzip aller Befunde aus jenen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich befassen mit dem Zusammenhang zwischen menschlichem Wohlergehen und Konsum, ist, es gibt eine Sättigungsgrenze. Nämlich da, wo die Reizüberflutung, wo der Konsumstress, wo die Verstopfung unseres Lebens, wo auch der Datenmüll, wo der Zwang, ständig mithalten zu müssen, überhaupt nicht mehr unserem Wohlbefinden zuträglich ist. Der kluge Konsument, der Genießer, weiß, wo seine Grenze liegt. Wenn ich mich mit einer Lawine der Konsummöglichkeiten überschütte, werde ich nicht glücklicher, sondern ich verliere das innere Gleichgewicht. Und diese Sättigungsgrenze haben wir längst überschritten. Was daraus folgt ist, wir haben ein Reduktionspotenzial, nicht bei allen Menschen, aber bei 85% der Mitteleuropäer, die also finanziell und ökologisch über ihre Verhältnisse leben, was den Konsum anbelangt, erst recht. Das heißt, wir haben ein Reduktionspotenzial, das man nicht als Verzicht bezeichnen kann, sondern als Selbstschutz vor Reizüberflutung. Ja? Gut, natürlich sollte die Reduktion unserer Ansprüche nicht anarchistisch oder blind verlaufen, sondern sich an Kriterien orientieren. Mir ist es wichtig, als Ökonom eine Unterscheidung zu treffen zwischen essentiellen Grundbedürfnissen, deren Befriedigung nicht in Frage zu stellen sind. Weil ich sage das nochmal, keine Ökonomie des Mittelalters hier darlegen möchte. Und weil ich finde, dass wenn Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden, sind wir nicht weit von Menschenrechtsverletzungen entfernt. Grundbedürfnisse sind zum Beispiel gut zu essen zu haben, eine gute medizinische Versorgung zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben, auch angemessen gekleidet zu sein, ein gutes Bildungssystem zu haben und auch so etwas wie Mobilität. Oder auch eine Ausstattung eines Hauses, von der sich sagen lässt, nein, das ist nicht Mittelalter, sondern das ist modern. Aber es gibt Dinge, die eben nicht zu diesen Grundbedürfnissen zählen. Die nenne ich spätrömische Dekadenz oder dekadenten Luxus. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch krank wurde, verhungert ist oder erfroren ist, wenn er nicht in die Karibik reiste oder nicht Work and Travel in Australien gemacht hat. Verstehen Sie, was ich meine? Da müssen wir sparen. Und das ist eine Logik, die sich dahinter verbirgt, die man auf Basis zweier Perspektiven darlegen kann. In der Sozialpolitik haben wir doch das Problem, ich erlebe das gerade in der Bundesrepublik, dass eben soziale Belange gegen Klimaschutzbelange ausgespielt werden. Auch dieses absolut untaugliche und sanfte Klimaschutzpaket der Bundesregierung wurde sofort von Kolleginnen und Kollegen von mir dahingehend kritisiert, dass es sozial ungerecht sei. Ich habe noch nie gehört, dass Menschen, die keinen Job haben, die wirklich zu den Geringverdienern gehören, die Revolution anzetteln, wenn SUVs, Goldringe, Kreuzfahrten, Kaviar oder Champagner teurer werden. Oder 180 Quadratmeter Villen. Warum also nicht da ansetzen, wo ohnehin erstens klar ist, es betrifft nicht die Ärmsten der Armen. Zweitens, da sind irre CO2-Einsparpotenziale. Und drittens, wir reden hier über Dinge, die Luxus sind und die nicht in irgendeiner Form zu den basalen Grundbedürfnissen zählen. Die zweite Logik ist eine rein ökonomische. Was tun Ökonomen, wenn eine Ressource knapp ist? Sie sagen, man muss mit der Ressource effizient umgehen. Man muss die knappe Ressource da zuerst einsetzen, wo, wenn sie nicht eingesetzt würde, eben Ungemach droht oder eben eine schwierige Situation. Und wenn CO2 freizusetzen ein knappes Gut ist, dann muss das, was wir noch an CO2 freisetzen, da geschehen, wo es um Grundbedürfnisse geht. Das sind Krankenhäuser, die Strom brauchen, Schulen, die Strom brauchen. Ja? Aber ob das Computer, Smartphones sind oder ob das eben auch andere Dinge sind, darüber muss dann gestritten werden. Das heißt, ich habe eine Matrix, wo ich die Grundbedürfnisse vom Luxus unterscheide und dann noch die geringen von den hohen Schäden unterscheiden. Und noch ein Punkt hier ist mir wichtig. Wenn ich von Luxus rede und ihn ankreide, meine ich den dekadenten Luxus, nicht den kleinen Luxus. Mir sind und Ihnen wohl auch viele Menschen bekannt, die überhaupt nicht ökologisch über ihre Verhältnisse leben, aber im Genuss schwelgen. weil sie sich in der Region verausgaben, weil sie sich für Literatur, für Kunst, für Musik, für Theater interessieren, weil sie einen Garten haben, weil sie gesellig sind, weil sie gerne ins Wirtshaus gehen, auf Partys gehen und so weiter. Weil sie andere Hobbys haben, die mit Grundbedürfnissen gar nichts zu tun haben, aber trotzdem, weil es ein kleiner Luxus ist, weil es ein verantwortbarer Luxus ist, sehr gut leben und auch genießen. Also nochmal, die Reduktion, die Suffizienz, also die Genügsamkeit, hat nichts mit Lustfeindlichkeit zu tun.
So viel von Nico Pech zur Kultur der Genügsamkeit. Nicht verzichten, sondern Ballast abwerfen. Die weiteren drei Punkte sind: eine neue Art der Selbstversorgung etablieren, einen schlafenden Riesen wecken, nämlich die Regionalökonomie, und den Rest der Industrie anpassen. In unserem Wirtschaftssystem führt für den Umweltökonomen nichts an einem essentiellen Paradigmenwechsel vorbei. Ein einst ehernes Gesetz der Wirtschaft muss und wird fallen, ist sich Pech sicher. Das Gesetz: die Wirtschaft braucht immer mehr Technik und Maschinen.
Der Unterschied zwischen der globalen Industriewirtschaft und der regionalen Wirtschaft ist, dass die letztere handwerksorientierter ist. Das Handwerk stärken anstelle der Maschinen, ohne die Maschinen abzuschaffen. Das wäre der richtige Ansatz. Eine Technologie zu verwenden, die die Arbeit zwar verstärkt und erleichtert, aber den Menschen nicht überflüssig macht. Auf diese Weise kann man es schaffen, mit weniger Wirtschaftswachstum mehr Menschen zu beschäftigen. Wohlwissend, dass diese Menschen am Ende nicht so viel Geld verdienen können, wie wenn sie hoch ausgebildet auf den Modernisierungswellen surfen, die also die globale Industrie, solange sie noch existiert, gewährleistet. Drittens die Subsistenz, Eigenarbeit selber machen. Wie hängen jetzt diese drei Aggregate zusammen? Nun, wie gesagt, wir müssen die Industrie kleiner werden lassen. Nicht auf Null zurücksetzen, geht nicht. Aber kleiner werden lassen. Vielleicht um die Hälfte in Mitteleuropa. Ich würde sogar sagen mindestens, sonst klappt das nicht mit den 1 bis 2 Tonnen. Dafür müssen wir die Regionalökonomie und die Selbstversorgung einfach stärken. Was geschehe denn nun, wenn wir die Wirtschaft um die Hälfte kleiner werden ließen? Das erste wäre ein lauter Schrei der Gewerkschaften, ne? Massenarbeitslosigkeit droht. Und die Gewerkschaften haben recht, wenn sie sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen und sagen, arbeitslos zu sein ist Ungemach. Okay, aber wo steht denn geschrieben, dass Vollbeschäftigung auf Basis einer 40-Stunden-Woche nur erreichbar ist? Ich plädiere für eine 20-Stunden-Woche und auch das nur als Durchschnittswert. So dass es auch Menschen gibt, die mehr arbeiten, weniger arbeiten, oder Menschen gibt, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere vielleicht noch 30 oder 35 Stunden arbeiten, aber dann später auf ein Niveau kommen, wo sie vielleicht 20 Stunden oder weniger arbeiten. Auf diese Weise hätten wir Vollbeschäftigung bei einer verkleinerten Wirtschaft. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie kann man denn klarkommen mit weniger Geld in einer kleiner gewordenen Wirtschaft? Nun, da würden wir sagen, die Regionalökonomie ist, ich habe das schon mal heute angesprochen, ein schlafender Riese. Stellen Sie sich mal vor, es würde hier in Dornbirn, Bregenz und so weiter, Vorarlberg, in Vorderwald und so, Netzwerke geben von Unternehmungen, die sich darauf spezialisiert haben, Dinge zu reparieren und die Nutzungsdauerverlängerung zu einem Geschäftsfeld zu machen. Stellen Sie sich vor, alle Gebrauchsgegenstände, von Möbeln über Mikrofone bis hin zu Armbanduhren, Textilien und so weiter, würden doppelt so lange genutzt werden können. Dann heißt das zweierlei. Erstens Halbierung des Verbrauchs, das ist ökologisch gut, und Halbierung des Geldes, das Sie brauchen, um gut ausgestattet zu sein. Das heißt, die Frequenz der Neuanschaffung wird verändert. Was diese Wirtschaft auch tun kann, ist, die regionale, von der ich gerade rede, ist, Verleihsysteme aufzubauen. Wenn nicht jeder Mensch ein Auto finanzieren muss, sondern sich 4, 5 im Durchschnitt eines teilen und das mit Rasenmähern, mit Werkzeugen machen, dann sinkt natürlich die Belastung in der Produktion und Entsorgung, auch in der Unterbringung, was inzwischen ein großes ökologisches Problem ist, die Güter unterzubringen. Nein, es sinkt auch der Bedarf an Finanzierung. Ja? Ich teile mir selber mit 4 anderen Leuten eine Waschmaschine. Hurra, ich muss so ein Ding nicht kaufen. Also muss ich nicht so viel Geld haben, kann weniger arbeiten, und wenn ich mit weniger Arbeitszeit auskomme, kann die Wirtschaft kleiner werden, zumindest wenn alle mitmachen. So, und dann haben wir noch die Selbstversorgung. Wenn wir nämlich die Wirtschaft kleiner werden lassen und so vorgehen, wie ich es gerade angeregt habe, nämlich Vollbeschäftigung auf einer im Durchschnitt betrachtet 20-Stunden-Woche umsetzen, haben wir 20 Stunden frei. Wenn wir die freigestellten Stunden hernehmen, um 3 Dinge zu tun. Selber produzieren, sich mit anderen zusammentun und Dinge tauschen und gemeinschaftlich nutzen, und drittens eine Reparaturrevolution starten. In der Stadt, in der ich selber wohnhaft bin, ich lehre ja in Siegen, lebe aber noch in Oldenburg, haben wir inzwischen 10 Reparaturcafés. Und das ist keine Metropole, also Oldenburg, wo ich lebe. Und wir stellen fest, dass also Schulen immer mehr Interesse daran haben, junge Menschen stärker dahingehend auszubilden, achtsam mit Produkten umzugehen. Wer die Welt retten will, muss Produkte retten. Ja? Und das können wir sehr gut selbst machen. Wir fangen dann an, zu Prosumenten zu werden. Ein Prosument sieht genauso aus wie Sie, arbeitet aber nicht mehr 40 Stunden und nutzt die freigestellte Zeit, um als Produzent wirksam zu werden. Für mich als Ökonom ist es produktiv, selber ein Jackett, wenn es ein Loch hat irgendwo, zu reparieren und damit zu verhindern, dass ein neues produziert werden muss. Was Prosumenten auch tun, ist, dass sie eben sich in Nachbarschaften zusammenschließen, in Freundeskreisen, Peergroups oder Selbsthilfenetzwerken, um eben gemeinschaftlich Dinge zu nutzen. Das heißt, dass sie sogar jenseits der Regionalökonomie im kleineren Kreis, in der Nachbarschaft und so weiter, vieles von dem vorwegnehmen können. Und die eigene Produktion, natürlich bezogen auf Gärten, ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, weil die Landwirtschaft ein großer Verursacher des Klimawandels ist. Erstens wegen CO2-Emissionen, wegen der Landmaschinen und der eigentlichen Produktion natürlich und zweitens wegen der Methanausscheidung in der sogenannten Veredelung, also in der Tierproduktion bzw. Tierhaltung. Und zurückzukehren zu einer Landwirtschaft, die ökologischer, kleinräumiger, stabiler und gesünder, vor allem aber klimafreundlicher ist, wäre eine Gartenwirtschaft sehr wichtig, in der Region, in den Städten. Die Rückkehr der Gärten in die Städte ist das Nachhaltigkeits- und Pädagogikprogramm schlechthin. Alles kann ein Prosument nicht machen. Manches muss die Regionalökonomie machen. Und dazu noch ganz kurz einen Blick auf eine Studie, die ich bemerkenswert finde. Wissen Sie, es sieht so aus. Wenn wir eine Gartenwirtschaft betreiben, Gemeinschaftsgärten, Schrebergärten, Hausgärten, Balkongärten, Dachgärten, das ist so die, dann können wir es schaffen, auf vielleicht 8, 9 oder 10% der Lebensmittelversorgung zu kommen. Dann bleibt aber noch einiges. Ein Teil davon wird Suffizienz sein, nämlich ein verändertes Ernährungsverhalten. In Mitteleuropa ist es so, dass 50% aller Nahrungsmittel, die wir produzieren, zu Abfall werden. Das zu vermeiden durch Handlungsveränderung, das stelle ich mir unter Suffizienz vor. Und der Rest, der dann bleibt, kann in der Region erzeugt werden. Ohne lange Kühlketten und Logistikzentren und Cross-Docking-Stations für die normale industriebasierte Nahrungsmittelversorgung. Es hieß aber bislang immer, es geht nicht. Regionalökonomie geht dann wirklich nur, wo die Besiedlungsdichte sehr gering ist. Diese Studie hat sich herangewagt, an das Experiment mal nachzurechnen über verschiedene Simulationen, ob eine Metropole wie Hamburg sich wohl regional und damit sehr viel klimafreundlicher versorgen könnte. Sie hat 6 verschiedene Ernährungsstile, die sich unterscheiden auf Basis eines bestimmten Genügsamkeits- oder Suffizienzkriteriums, nämlich die Menge an Fleisch, die ein Mensch isst. Das muss ich Ihnen nicht erklären, dass Fleisch einen wichtigen Posten ausmacht in der individuellen CO2-Bilanz, außer Sie sind Veganer oder Vegetarier. So, Hamburg hat einen Status quo von 87 Kilo Fleisch pro Jahr und pro Kopf. Könnte sich sogar in einer Region, die den Radius von 100 Kilometern hat, zu 97% versorgen. Aber die normale Landwirtschaft ist ja gerade Klimaproblem. Dann haben wir noch nicht geredet über die Tierhaltung und die vielen anderen Nebenwirkungen. Würden wir jetzt nämlich Fleisch zelebrieren, nicht mehr so oft essen, also im Durchschnitt auf 24 Kilo kommen, dann kommt Folgendes raus. Artgerechte Tierhaltung, viel weniger Tiere, viel, viel weniger Klimabelastung. Auch weniger Klimabelastung in der Weiterverarbeitung, in der ganzen Logistik. Weniger Flächenverbräuche. Nichts ist wichtiger, um dem Klimawandel, der jetzt schon stattfindet, zu trotzen, als unversiegelte natürliche Flächen. Weil das natürlich CO2-Senken sind. Und trotzdem kommen die Hamburger auf 100%. Das finde ich ermutigend. Also was die Hamburger schaffen könnten, wenn sie wollten, das schaffen wir auch in anderen Metropolen. Und das wäre natürlich auch eine Belebung jener Wirtschaft, die dann wirklich auch mehr Arbeitsplätze hätte. Es ist ja Folgendes, wo Sie die industrielle Landwirtschaft haben, da haben Sie die wenigsten Arbeitsplätze. Warum? Weil Sie Maschinen einsetzen, also kapitalintensiv vorgehen. Wenn Sie dagegen eine Landwirtschaft sich ausmalen, die mit dem Ernährungsstil korrespondieren würde, hätten Sie auch Maschinen, aber weniger Maschinen. Und Sie brauchen mehr Menschen, die in der Landwirtschaft auch tätig sind. sinnstiftend tätig sind, eine gesunde Arbeit verrichten, weil auf Ökohöfen zu arbeiten ist natürlich gesünder als in Agrarfabriken, das ist auch vollkommen klar. Das heißt also, als Ergänzung zu Möglichkeiten der Selbstversorgung in der Ernährung ist also hier wirklich die Region ein ganz wichtiges Gestaltungsfeld. Ich habe jetzt mit Ihnen gesprochen über Genügsamkeit, die auch Sesshaftigkeit einbezieht, das habe ich schon gesagt. Dann über die Möglichkeit der Eigenarbeit, reparieren, gemeinschaftlich nutzen, selber produzieren. Und ich habe was gesagt zur Regionalökonomie. Jetzt könnte einer sagen, ja, der Pech drückt sich jetzt davor, die Industrie oder die Unternehmen näher anzuschauen. Nochmal nur zur Erinnerung. Prosumenten sind Menschen, die 20 Stunden gegen Geld arbeiten, ein geringeres Einkommen haben. Nutzen die 20 freigestellten Stunden als eigenen Zeitinput, bilden sich handwerklich fort in einem veränderten Bildungssystem und bauen soziale Netze des Teilens auf. Und was sie produzieren, das sind eben eigene Dinge, Gemeinschaftsnutzung und natürlich die Reparatur. Was tun Unternehmen in einer solchen Wirtschaft, die nicht mehr wächst und kleiner ist? Naja, erstmal das, was sie immer tun. Sie produzieren neue Dinge. Wenn ich ein Notebook habe, das 20 Jahre hält, nachdem es oft repariert ist, ist es eben nach 20 Jahren trotzdem kaputt und muss neu produziert werden. Was aber auch die Wirtschaft tut, ist, dass sie einen Strukturwandel durchläuft, weg von der reinen Güterproduktion im materiellen Sinne, hin zur Dienstleistung und hin zum Second-Hand-Verkauf und auch hin zur Reparatur, um möglichst, genau wie die Regionalökonomie, produktionslos moderne Bedürfnisse zu befriedigen. Was dann gebraucht wird, ist ein völlig neues Personalmanagement, um nämlich den Rückbau der Industrie abzufedern durch solche Arbeitszeitmodelle, die nicht nur Arbeitslosigkeit verhindern, sondern eben dazu führen, dass also freigestellte Arbeitszeit auch verwendbar wird für die Prosumenten. Denn ein Gartenprojekt oder auch ein Reparaturprojekt braucht eben Zeit. Zeit ist ein Inputfaktor. Und das Letzte und Wichtigste, was also postwachstumstaugliche Unternehmungen tun müssen, ist, ein Prosumentenmanagement einzurichten. Stellen Sie sich vor, Sie würden im Jahre 2050 in Dornbirn ein neues Gerät kaufen, nehmen wir mal eine Kaffeemaschine. Dann würde der Händler zu Ihnen sagen, da ist erstmal eine ganz lange Garantie drauf. Und die Ersatzteile dafür halten wir vor. Aber die kann man selber reparieren, weil sie nicht geklebt oder vernietet ist, sondern sie ist überall geschraubt. Wenn Sie diese Kaffeemaschine bei mir kaufen, lieber Kunde, ist im Preis inbegriffen ein kleiner Workshop. 3 oder 4 Stunden bei einem Glas Bier oder Kaffee oder was Sie so gerade trinken wollen. Und da wird Ihnen, lieber Kunde, erklärt, wo die Sollbruchstellen, wenn es denn welche gibt, doch sind, weil jedes Produkt hat Sollbruchstellen, das können Sie gar nicht verhindern. Und wie man das Ding zerlegt, sodass Sie sicher sein können, Sie müssen nicht alle 10 Jahre hier wieder vorbeikommen und eine neue Kaffeemaschine kaufen. Das kann man machen mit Fahrrädern, das kann man machen mit Computern, das kann man machen mit Textilien. Stellen Sie sich vor, ich kaufe eine neue Jacke irgendwo und im Preis inbegriffen ist ein Nähkurs. Oder wo mir beigebracht wird, wie ich Textilien so pflege, dass die Nutzungsdauer schon dadurch um 20% steigt. Wie ich Knöpfe annehme. Ja, Sie lachen, aber als Mannsbild ist das nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Diese Art der Wirtschaft würde dazu beitragen, dass wir mit weniger Konsum auskommen, ohne schlecht zu leben. Jetzt können Sie sagen, das ist ja subversive Betriebswirtschaftslehre. Stimmt schon. Nur, wenn wir in einer Welt lebten, in der die Menschen weniger Kaufkraft haben, werden die Unternehmen am konkurrenzfähigsten sein, die uns dabei helfen, mit weniger Geld auszukommen. Und das sind diejenigen, die durch ein kompatibles Design und durch die Vermittlung dessen, was wir brauchen, um weniger zu konsumieren, letzten Endes gut dastehen.
Meint Umweltökonom Nico Pech. Ja, jetzt geht's nur noch ums Umsetzen.
Radio Fahr.